der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
Hallo und herzlich willkommen. In unserer heutigen Episode begrüße ich die Dichterin und Schriftstellerin Andrea Grill. Andrea Grill lebt in Wien und Amsterdam. Sie ist promovierte Evolutionsbiologin und übersetzt aus dem Albanischen. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, Lyrikbände, Erzählungen, Essays und Kinderbücher. Zuletzt erschienen Biodiversi Was, Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt, Leikam 2023 und Seepferdchen, Naturkunden Mattes und Seitz 2023. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis und dem Anton Wildgans-Preis. Ihr Roman Cherubino, Cholnai 2019 war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Gedichtband Happy Bastards gehörte zu den Lyrikempfehlungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Aktuelle Romane Perfekte Menschen 2024 und Sonnenspiel 2026, beide bei Leikam. Liebe Andrea, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, danke.
Ich frage immer zu Beginn, was beschäftigt dich zurzeit?
Da fällt mir ein Wort ein, vieles. Und vielleicht ist das immer so oder ist es gerade zurzeit besonders so? Momentan würde ich sagen, vieles, ja.
Kannst du ein wenig was zu dir und deinem Werdegang als Autorin sagen und auch als Wissenschaftlerin? Du bist ja Evolutionsbiologin. Übst du diesen Beruf auch aus oder Wie läuft das bei dir? Wie hat sich das entwickelt? Und wie diese beiden Stränge?
Ob ich den Beruf ausübe? Ich würde sagen, das ist eher eine Weltanschauung geworden. Natürlich gibt es das ein oder andere, das ich mache als Evolutionsbiologin, aber sicher nicht so, wie ich das einmal gemacht habe, als ich wirklich in der Forschung tätig war und in ein Labor gegangen bin, große Forschungsprojekte gehabt habe über mehrere Jahre. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Also jetzt ist meine Hauptbeschäftigung, mit der ich meine Tage verbringe, schon Kunst, Literatur.
Okay. Und worauf hast du da spezialisiert als Biologin?
Meine Karriere als Biologin hat in Amsterdam begonnen. Ich habe an der Uni Amsterdam meine Doktorarbeit gemacht. Also dort war mein Doktorvater, der mich da begleitet hat. Ich war aber dann immer die Hälfte der Zeit oder mehr als die Hälfte der Zeit auf Sardinien, weil ich mir ausgesucht habe, dass das Thema meiner Arbeit waren zwei Schmetterlingsarten, die nur auf Sardinien vorkommen in der ganzen Welt. Das heißt, ich musste nach Sardinien, um sie zu erforschen.
Okay. Und weil du gerade zu Beginn auch gesagt hast, Evolutionsbiologin, je nachdem, wie man es jetzt sieht als Beruf, was ist dann dieser andere Aspekt, wo du dann doch noch eine Biologin bist und nicht nur Autorin?
Naja, ich würde sagen, weil ich, als ich 18 war, erst einmal Ökologie, Biologie studiert habe und mich das doch so lange begleitet hat, dann eigentlich ja 20, 25 Jahre, also so richtig in der Forschung war ich inklusive Dissertation schon 20 Jahre tätig. Das hat einen irrsinnigen Einfluss auf mich gehabt, wie ich alles auf der Welt sehe. Also ich würde sagen, das hat mich mehr beeinflusst als das, dass ich Österreicherin bin, wobei das eben etwas ist, oder wo ich geboren bin, wobei das etwas ist, was dauernd auch immer steht in, wenn irgendwo was geschrieben wird über Andrea Grill, dann steht das immer da und oft denke ich mir, ja, natürlich, aber wie wichtig ist das wirklich? Oder ich meine, es ist ja auch etwas total Zufälliges, während ich mir die Evolutionsbiologie schon ausgesucht habe und ich hätte immer wieder aufhören können, aber ich habe nicht aufgehört, sondern ich habe eigentlich wirklich weiter und weiter gemacht. Und ja, irgendwie, also für mich ist es auch etwas, was mich insgesamt beruhigt, dass ich Evolutionsbiologin bin und diese Weltsicht, also das zu wissen, dass wir verwandt sind mit allen Wesen auf der Erde und dass sich alle immer ändern, immer ein bisschen. Ich finde das total beruhigend.
Okay. Und das ist nur der Aspekt der Biologie oder der Evolutionsbiologie oder allgemein ein, sagen wir mal, ein wissenschaftlicher Blick auf die Welt?
Schon ein wissenschaftlicher Blick, aber ich denke doch, der, also Biologie, Evolutionsbiologie, also Biologie ist die Lehre vom Leben. Das ist doch was anderes, als wäre ich Mathematikerin. Und in Mathematik bin ich auch nicht so gut. Mhm. Ich war einmal besser, als ich mir jetzt zutrauen würde. Ich bin manchmal überrascht über das, was ich einst geschrieben habe, wo auch Mathematisches dabei war als wissenschaftliche Arbeit. Aber an sich fällt es mir gar nicht so leicht, zum Beispiel wirklich zu zählen. Und das habe ich bemerkt, das haben viele Ökologinnen und Ökologen. Mhm. Weil wir vielleicht eher die Literaturwissenschaftler unter den Naturwissenschaftlern sind. Wir erzählen eigentlich Geschichten und wir interessieren uns für Geschichten und Lebensgeschichten von Lebewesen. Mhm.
Über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Hm?
Ja, über einen manchmal sehr, sehr langen und manchmal aber auch kürzeren. Also ich habe mich eher damit beschäftigt, mit Populationen, mit Populationsdynamiken, das heißt doch auch über Änderungen, die innerhalb von 10 Jahren stattfinden zum Beispiel oder innerhalb von 5 Jahren oder wie sich eine Population auch von Insekten dann, da sieht man das schneller, innerhalb kürzerer Zeit ändert oder ob sie sich ändert. Also ja, ein bisschen ändern sie sich immer natürlich.
Ja. Wie kam es dann dazu, also einerseits warst du ja dann schon relativ fest in diesem Beruf drinnen und nämlich auch aus Überzeugung, aus einer Liebe wahrscheinlich auch zum Beruf und zur ganzen Idee. Wie war dann dein Weg zur Literatur und wie und weshalb der Switch dann von der Biologie, von der Evolutionsbiologie zur Literatur?
Für mich fühlt sich das eher anders an. Für mich fühlt es sich an, dass ich sowieso immer geschrieben habe. Also wirklich, seit ich schreiben kann, habe ich geschrieben und ich habe eigentlich so geschrieben, wie andere Leute vielleicht manchmal rauchen gegangen sind. Also für mich war das schon auch als Kind was, das ich halt so gemacht habe. Ich habe halt geschrieben irgendwelche Texte und auch Bücher oder dass ich halt Bücher genannt habe. Ich habe das aber nicht so als Beruf gesehen, wie ich das jetzt sehe, über lange Zeit. Auch als Teenagerin habe ich geschrieben und ich habe auch gemerkt, dass manche Leute das schätzen. Da hatte ich Glück in der Schule. Also ich habe schon noch gemerkt, dass die Lehrerinnen und Lehrer das in gewissen Fächern, wo das damals noch passend war, weil das ja nicht so vereinheitlicht war, dass die das schon schätzen, wenn ich ein dadaistisches Gedicht schreibe im Französischunterricht. Das war auch toll. Also es war auch irgendwie eine Genugtuung, dass du mit dem dann nonchalant doch was machen kannst, mit was du liebst. Ich habe aber auch in der Schule schon Biologie geliebt. Und mich wirklich sehr dafür interessiert. Und ich würde sagen, ich habe dann halt über sehr lange Zeit beides gemacht.
Mhm. Wie bist du zu den dadaistischen Gedichten jetzt zum Beispiel bekommen oder gekommen? Und wie war das bei dir? Was waren so literarische Ereignisse in deinem Leben, wo du gemerkt hast, okay, da zieht es mich auch hin, das will ich auch probieren?
Also ich habe wirklich im Französischunterricht auch, Apollinaire begegnet und seinen Kalligramm und dann habe ich mir gedacht, das ist doch echt toll, das sind so Gedichte, so ganz konkrete Poesie, Gedichte, die auch so aussehen wie das, über das sie sprechen und das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich eigentlich schon mit etwas begonnen, das ich dann wieder verlassen habe über längere Zeit, aber das mich auch jetzt gerade wieder interessiert und wenn ich an der Schule für Dichtung unterrichte zum Beispiel, dann beschäftigen wir uns auch immer mit solchen Formen.
Okay. Also über deine Klasse möchte ich später dann noch reden. Ja, also Gedichte, also waren es eigentlich im Endeffekt Gedichte, die dich am meisten inspiriert haben in deiner Anfangszeit sozusagen?
Ja, schon, das ist schon so. Und wir hatten eigentlich, das ist mir damals nicht so aufgefallen, weil wenn du Schülerin bist, dann bist du irgendwie immer gegen die Lehrer und siehst das nicht so, was sie eigentlich dir alles doch auch Gutes tun. Aber ich finde, wir hatten das ja offene Lehrer und auch junge Lehrer im Salzkammergut, was sonst vielleicht nicht immer so offen war damals. Und wir durften im Deutschunterricht uns aussuchen, wie wir beitragen zum Unterricht. Und ich habe oft Gedichte gelernt und vorgetragen. Und andere haben die Nachrichten vom Vortag vorgetragen. Und das war alles okay. Und das war eigentlich sehr grandios, denke ich mir jetzt. Und da wussten dann auch meine Kolleginnen schon, dass mich Gedichte interessieren. Und dann später in der Maturazeitung zum Beispiel haben sie dann so Spottgedichte geschrieben über mich und mein dauerndes Zu-spät-Kommen. Und bis jetzt geht die mehr. Du hast das heute auch schon ein bisschen erlebt, aber damals war ich viel, viel ärger.
Okay.
Und es geht so die mehr und vielleicht stimmt es auch. Ich würde sagen, wahrscheinlich stimmt es, wenn ich jetzt Leute treffe, mit denen ich in die Schule gegangen bin, sagen sie, und du bist wirklich jeden Tag zu spät gekommen. Von der ersten bis zur achten Klasse. Also ja, kann schon sein, es war halt immer zu früh. Mhm. Aber irgendwie hat sich das
ausgeglichen. Aber es scheint doch kein Problem gewesen zu sein, oder? Weil es gibt wahrscheinlich auch selbst heute noch Schulen, die da wahrscheinlich relativ streng wären, wenn man sich täglich 5 oder 10 oder 15 Minuten verspätet, oder?
Ja, aber es war, also es stand
war
schon,
okay.
es war dann halt manchmal, also dann gab es eine Klassenbucheintragung, aber es waren nie wirklich starke Konsequenzen und ich glaube, sie haben sich alle dran gewöhnt und vielleicht dann gedacht, na ja, sie schreibt ja gute Gedichte. Mhm. Also es, ganz genau weiß, aber ja, es ist irgendwie erstaunlich, also es war dann doch nicht so arg.
Mhm. Und wie war das dann, wie war dann der Weg, wie kam es zur ersten Publikation? Oder es ist natürlich immer wahrscheinlich ein relativ langer Weg oder manchmal ist es auch zufällig und geht schnell. Wie war das dann, was war deine erste Publikation, wie kam es dazu?
Also so meine ganz, ganz erste, denke ich jetzt, wenn ich scharf nachdenke, das war eigentlich ein eher journalistischer Text und zwar in der Salzkammergut-Zeitung. Und das war ein Text über Albanien, weil ich da schon sehr früh, als niemand in Albanien war, also Anfang der 90er Jahre, sofort nach der Öffnung war ich schon in Albanien,
okay.
mit 16. Und dann hat mich das so beeindruckt, dass ich was schreiben wollte und das haben die dann veröffentlicht in der Salzkammergut-Zeitung mit einem Foto, das ich auch gemacht hatte.
Mhm. Weil du Albanien sagst, zwei Dinge sind mir aufgefallen bei dir. Zum einen, das hast du aber, glaube ich, jetzt schon so in einem Nebensatz gesagt, deine Liebe und deine Begeisterung, glaube ich, für Italien, die kam vielleicht durch deine Arbeit mit den Schmetterlingen. Und Albanien ist ja auch etwas, das immer wieder vorkommt, das mir öfter mal untergekommen ist jetzt in den letzten Tagen bei Recherchen. Und du übersetzt auch aus dem Albanischen. Wie kam es dazu?
Das ist richtig. Ja, eigentlich hat das damals eben angefangen, als ich da hingefahren bin. Und warum bin ich da hingefahren? Nach Albanien. Ich war 16, ich hatte kein Geld. Ich kannte eine albanische Familie, die im Grunde geflohen waren aus Albanien, schon vor der Öffnung eigentlich. Und die haben dann teilweise in Italien und teilweise in Österreich gelebt. Und die haben dann gesagt, aber komm doch mal nach Albanien im Sommer. Also jetzt denke ich auch, es war irgendwie sehr schräg alles, weil einerseits wollten die verständlicherweise damals nicht in Albanien sein, andererseits sind sie doch zurückgefahren und haben mich eingeladen. Und mir haben meine Eltern, obwohl niemand wusste, was da ist in diesem Albanien und sehr viele Leute eigentlich dachten, das ist ja furchtbar, haben mir erlaubt, dass ich da hinfahre im Sommer.
Okay.
Und ich bin hingefahren und ich wollte natürlich mit dem Schiff fahren, weil das dann viel aufregender war und auch länger gedauert hat. Und das hat mich sehr angezogen damals. Und grundsätzlich, denke ich, wollte ich weg aus dem Salzkammergut und das war eine gute Möglichkeit. Und ich wollte ans Mittelmeer. Mhm. Und da hat sich zuerst Albanien angeboten. Und dann auch Italien.
Und die Sprache hast du dann?
Und das war eigentlich, das war so meine Freundschaftssprache. Ich habe sie halt mit der Zeit gelernt. Und eben dort, also anfangs habe ich dort Italienisch geredet, weil alle sehr gut Italienisch konnten. Und ich konnte es auch schon aus der Schule. Und dann, weil ich immer die Einzige war, die nicht Albanisch gesprochen hat, habe ich es dann irgendwie absorbiert mit der Zeit.
Also einfach nebenbei gelernt sozusagen.
Ja, weil ich halt dann oft dort war und dann hat sich das durch Freundschaften so ergeben, dass ich auch dann in der Studienzeit, überall wo ich hingefahren bin, in jede Stadt, dann war überall schon immer ein Albaner oder eine Albanerin aus einem Bekanntenkreis und dann konnte ich dort übernachten und dann habe ich immer wieder Albanisch geübt und so ist es gekommen. Und Albanien ist für mich, ich will es jetzt nicht zu, eigentlich, es ist schon wirklich wichtig, vor allem Tirana, das war meine erste Großstadt. Mhm. Also ich kannte Wien kaum und dann habe ich Tirana eigentlich kennengelernt durch einige Aufenthalte und dort auch Leute kennengelernt, die, ja, die sich mit Kunst befasst haben und mit Literatur und auch wie Literatur ihnen geholfen hat. Das hat mich wirklich tief beeindruckt, diese Zeit der Diktatur zu überstehen und wie die Leute eigentlich im Grunde ungeliebte oder verbotene Sprachen gepflegt haben, wie das Französische und das Englische, was im Grunde Feindessprachen waren und wie sie Bücher gelesen haben, die verboten waren. Und das hat mich alles irrsinnig fasziniert und schon... Also da habe ich dann gedacht und eigentlich den Schluss gefasst, ich möchte mindestens ein Buch schreiben, weil Bücher sind sowas Großartiges, was dir wirklich das Leben verändert. Da habe ich dann auch Dichterinnen kennengelernt, die damals, die waren einige Jahre älter als ich und mit zweien, also einer ist eigentlich eine sehr, jetzt eine der berühmtesten Dichterinnen Albaniens, Lujeta Leshanako, die habe ich eigentlich dann bald kennengelernt bei den ersten Besuchen. Und die ist einige Jahre älter, also die war Anfang 20 damals und hatte schon was veröffentlicht und... Ja, das war alles, also hat mich sehr fasziniert, aber ich habe mir auch gezeigt, das geht, das ist möglich. Und das war sonst in meinem österreichischen Bekanntenkreis oder in meiner Familie hat das niemand gemacht. Und halt auch, was es dir geben kann, also wirklich, wie es dich über schwere Zeiten trägt. Und auch das, dass, wie ernst das genommen werden kann, also dass das nicht ein Hobby ist, sondern wirklich ein Lebensinhalt.
Ein Lebensinhalt, der sich vielleicht auch der Verwertung entzieht, möglicherweise, der nur etwas ist, das man für sich selbst mal praktiziert und wo man nur für sich selbst mal was Interessantes findet, vielleicht Ruhe findet, vielleicht eine ganze Welt findet oder so. Das ist die schöne Idee der Kunst, so soll sie ja eigentlich sein. Es ist oft schwer, das immer so tatsächlich auch zu leben, vor allem in unserer durch und durch kapitalisierten Welt. Aber ja, das kommt von daher, glaube ich, ein bisschen auch dann. Was mir jetzt auch noch auffällt oder was ich auch mitbekommen habe, Reisen ganz allgemein scheint für dich schon total wichtig zu sein, oder? Hast du sowas Nomadisches in dir oder ist es dann doch immer, dass du wieder zurückkommst zu irgendeinem Zentrum, das du dir mal gewählt hast?
Meine Freunde würden alle das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich habe was Nomadisches in mir. Und eine Weile meines Lebens habe ich auch das so empfunden, dass ich dort zu Hause bin, wo meine Füße stehen. Jetzt denke ich rückblickend, dass ich mich vielleicht seltsamerweise immer wohler gefühlt habe, wenn ich nicht in Österreich war. Hat vielleicht historische Gründe.
Auch literarische.
Literarische Gründe.
So viele Vorbilder, die genau darüber schreiben.
Ja, also ich kann es auch schon, also es ist schon so, also gerade sicher in Italien habe ich mich immer wirklich wohlgefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich da eher hingehöre und dann auch lange Zeit, also mehrere Jahre dort gelebt. Ich war sogar einmal offiziell Angestellte des italienischen Staates.
Okay, als?
Als Biologin.
Okay.
Ich hatte zwar eigentlich mein eigenes Geld mitgebracht, das war ein EU-Projekt, am Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in Bologna. Also das ist ein Institut, das sich mit der Erforschung der italienischen Fauna befasst.
Okay.
Und ich habe dann Eichhörnchen geforscht und mich aber irgendwie dafür entschieden, dass ich von ihnen, also dass ich ihnen das Geld gebe und sie stellen mich dann an. Würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, aber damals schien es mir irgendwie einfach und war mir irgendwie egal.
Okay, aber ich meine, als EU-Bürgerin ist man ja Teil dieses Systems im Endeffekt, oder? Also es müsste ja jetzt eigentlich relativ... auch einfach dann gewesen sein, schlussendlich auch, oder?
Es war schon einfach, aber ich kann dir sagen, nach zwei Jahren in Bologna, von dort aus bin ich dann nach Wien übersiedelt, weil ich mir dachte, Wien ist das Italienischste, was Österreich zu bieten hat. Und sonst habe ich mir gedacht, woanders halte ich es wahrscheinlich nicht mehr aus.
Also Italienischer heißt Graz.
Ja, ich glaube schon.
Es ist vom Italienischer
als Graz. Und ja, dann bin ich da angekommen in Wien und da muss ich schon sagen, die ersten Monate, ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ist das alles hier easy und bequem und ich habe mich dann erinnert, dass mir eine Freundin vorher schon gesagt hat, die ich gefragt habe, wieso bist du denn immer in Wien geblieben? Eine Wienerin, die in Wien geboren ist, aufgewachsen und immer in Wien gelebt hat. Und sie hat gesagt, ja, in Wien, weißt du, in Wien ist halt alles so bequem. Und ich habe dann bald gewusst, wieso sie, also das, ich kann dem zustimmen. Also Sachen, wo ich in Italien damals, vielleicht hat sich das geändert, hätte ich einen Tag gebraucht und das war hier dann in einer halben Stunde erledigt. Und das hat mich eigentlich, ja, hat mir auch gefallen, hat mich irgendwie auch beeindruckt. Und ich war, glaube ich, auch anders geworden in der Zeit, weil ich kann mich erinnern, im ersten Jahr in Wien, das war vor 17 Jahren, da habe ich so viele Leute kennengelernt, dauernd. Im Grunde wirklich auf der Straße, im Bus, in der Straßenbahn. Und alle haben gesagt, das gibt's nicht, das passiert uns nie. Aber ich war irgendwie doch anders sozialisiert von Italien und war irgendwie offener, habe die Leute irgendwie angeredet. Ich kann mich nicht mehr konkret erinnern. Ich kann mich nur erinnern, es hat dann aufgehört. Es war so der Anfang und dann habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Ja,
man wird dann absorbiert.
Dann wird man absorbiert, genau.
Also das Klischee trifft dann doch zu, der grantige Wiener. Das grantige Wien als solches, ja.
Deswegen fahre ich immer wieder weg, um mich zu erinnern. Ja. Und dann sage ich mir zum Beispiel, vor 2 Jahren war ich einmal ein paar Monate in Amerika, in New York sogar. Dann habe ich mir aber gedacht, wie ich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, Andrea, jetzt darfst du ein Jahr nicht mehr schimpfen über Wien, weil eigentlich riecht es an jeder Kreuzung in Wien fast nach Seife. So gut und sauber ist hier alles.
Ja, ich kenne da auch einige Dinge diesbezüglich. Aber es ist immer, dieses Reisen bewirkt das auch immer. Deshalb, ich fahre auch gern weg. Ich bin dann aber natürlich auch sehr, sehr froh. Und ich habe natürlich meinen Lebensmittelpunkt hier in Wien, dann wieder zurückzukommen. Aber das finde ich auch gut, wenn man die Möglichkeit hat, das so zu machen. Vielleicht kommen wir wieder zur Literatur auf einer anderen Ebene zurück. Vielleicht auch eine ganz allgemeine Frage nach. Was ist für dich das Wichtigste, wenn du an Literatur denkst, wenn du Literatur machst, wenn du Literatur unter Anführungszeichen konsumierst? Wonach suchst du? Was findest du, ist wirklich so die Essenz, der Kern der Literatur? Eine sehr große Frage, aber für mich sehr interessant.
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, die Literatur ist so ein Raum, wo wirklich mein Bewusstsein mit dem eines anderen Menschen in Kontakt tritt und wo dann so ein Raum dafür entsteht, auch fremde Menschen natürlich, die ich nicht kenne, auch Menschen, die überhaupt nicht mehr leben. Also das ist so was Besonderes, das ich suche und das mir sehr fehlen würde. Also wenn du sagen würdest, du musst dich entscheiden, schreibst du oder liest du, du kannst nur eines der beiden machen, dann würde ich sicher sagen, ich lese.
Okay.
Würde ich lieber, also ich würde dann eher, wenn es sein müsste, aufs Schreiben verzichten, als aufs Lesen. Das Lesen, eigentlich kann ich mir das gar nicht vorstellen, ein Leben ohne Lesen. Ich habe auch immer zu viele Bücher mit. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar jetzt eins in der Tasche, wobei wirklich klar ist, dass ich jetzt kein Buch lesen werde. Aber es könnte ja sein, dass irgendwas wäre, dass wir nicht mehr den Schlüssel finden und dann hier bleiben müssen ein paar Stunden und dann finden wir kein Buch und dann darf ich doch lesen. Also das finde ich auch was Besonderes und das, was mich auch interessiert, wenn ich schreibe, dass ich diesen Raum öffne, so einen Raum, den es sonst gar nicht geben würde auf diese Art und Weise und wo auch was möglich ist, wo so was Mystisches, finde ich, entsteht. Also wirklich auch was so zwischen Realität und Surrealität, Absurdität oder auch Magie, wo zum Beispiel dann etwas, das eigentlich wirklich gar nicht möglich ist, soweit wir wissen, einfach ganz normal passiert in einem Text, in der Literatur. Und das ist auch was, das eigentlich im Film nicht so geht, weil es nicht so leicht geht. Das musst du ja dann irgendwie visuell darstellen. Mhm.
Also und man ist dann auch natürlich jetzt als Konsumentin und Konsument eines Films, ich sage das Wort jetzt immer unter Anführungszeichen, aber ist man natürlich auch schon viel mehr in einem Rahmen, in einem Frame, in einem vorgegebenen als bei der Literatur. Wenn man liest, ist es relativ offen, oder?
Ja, und mich interessiert dann auch, wie ich dann gleichzeitig, wenn ich lese und schreibe, in einen Dialog mit mir trete, mit mir selbst. Also ich glaube, ich hoffe, das geht allen so, die lesen, also dass gerade jetzt in unserer Zeit, dass das so ein Raum ist, wo du dann die Möglichkeit hast, dass du erfährst, was denke ich zu diesen Themen, die da vorkommen, oder auch nicht Themen, sondern einfach, wie geht es mir, wenn ich mit dieser Figur aus diesem Text da mitgehe oder wenn ich mit dieser Figur da sitze. Das ist, also ich bin dann irgendwie gleichzeitig mit mir im Gespräch und mit diesen Figuren.
Und hast du da spezifische Themen, wo du sagst, die begleiten dich über mehrere Bücher hinweg, also so ganz grundlegende, oder ändert sich das dann ständig?
Ich würde sagen, es ist beides. Einerseits habe ich sicher, also ich habe sicher Themen, die mich immer begleiten, und da kommt auch wieder das hinein. Ich habe schon vorher geschrieben, bevor ich Evolutionsbiologin wurde, aber dann publiziert habe ich eigentlich parallel zu der Zeit, wo ich dann angefangen, also so richtig, ich meine literarische Texte, das war dann schon so Ende meines Studiums, wo ich dann den ersten Laptop auch einmal hatte, und das war für mich sehr günstig, einen Laptop zu haben, weil ich schreibe nie von Anfang bis Ende einen Text, und am Computer kannst du das halt viel besser zusammenbasteln. Sonst musste ich das dann immer ausschneiden und kleben oder wieder nochmal abschreiben. Und ich habe mir das Biologiestudium auch ausgewählt, Ökologie, wegen der Beziehungen zwischen den Organismen. Beziehungen interessieren mich sehr. Und unser Einfluss auf die Welt, der Einfluss der Welt auf uns, und im Grunde kommt das in allen beiden, das ist das Thema aller meiner Bücher, würde ich sagen.
Das ist auch eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, die ich dir stellen wollte. Und zwar, ich glaube, die Themenbereiche Wissenschaft und Kunst, das sind zwei Themen, die dich auch beschäftigen, mit denen du dich auch, glaube ich, auseinandersetzt, auch theoretisch. Wie ist das bei dir? Wie hängen die zusammen? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig?
Ich würde dann beginnen mit dem, was ich finde, dass gerade die Lyrik sehr gemein hat mit der Wissenschaft. Das ist Genauigkeit, dass es wichtig ist, was gesagt wird, was ich sage, wie ich das formuliere, dass auch aus dieser Formulierung Gedanken entstehen, dass eigentlich die Syntax, die Sprache mir hilft beim Nachdenken. Also bei mir ist das so in beidem. Mittlerweile finde ich, deswegen habe ich mich auch der Kunst und der Literatur jetzt, würde ich sagen, fast ausschließlich zugewandt. Für mich ist das jetzt viel fruchtbarer als die Wissenschaft, weil in meiner Wissenschaft, die ich mache, dann immer das Englische die Sprache ist, in der ich schreibe, und auch ein gewisses Englisch, das nicht das Englisch ist, das die Dichterinnen und Dichter verwenden. Und das finde ich eigentlich schade und für mich jetzt eine zu große Einschränkung. Aber wirklich diese Präzision. Und auch, dass du erst einmal, wenn du forschst, nicht daran denkst, du denkst nicht daran, dass du damit Geld verdienen musst, möchtest. Das ist eigentlich aus dem Übrigen der Gesellschaft einmal ausgeklingt. Und das finde ich, dass sie gemeinsam haben, dass das auch, dass, wo sie jetzt für mich einander auch befruchten. Und dann eben in der Evolutionsbiologie und in der Ökologie dieses, dass ich dem nachspüre, wie leben andere. Und das interessiert mich in beidem. Und da habe ich, denke ich, wirklich meinen Blick geschärft und die Geduld gelernt in der Wissenschaft. Das war für mich so eine Übung. Und meine Dissertation war das erste Buch, das ich zu Ende geschrieben habe. Und da habe ich dann daraus auch gelernt, wie ich ein Buch zu Ende schreibe. Weil vorher ist mir das irgendwie nicht geglückt. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass mein erstes Buch im Jahr nach meiner Dissertation erschienen ist, dann, weil ich dann endlich gewusst habe, wie ich ein Buch beende.
Übernimmst du auch Themen, zum Beispiel aus der Wissenschaft, um sie in der Literatur weiterzuentwickeln?
Ja, schon. Einerseits auch mittlerweile, um dann darüber nachzudenken oder sie auf diese Art zu erforschen. Andererseits auch wie in einem Roman, wo ich eigentlich sagen würde, das war im Grunde schon der Beginn vom Abschied von der Wissenschaft für mich, als ich zum ersten Mal wirklich in einem Roman über Schmetterlinge geschrieben habe. Das waren dann aber, es war eine erfundene Schmetterlingsart, aber sie hatte sehr viel gemein mit Schmetterlingsarten, die es wirklich gibt. Und das war eine Schmetterlingsart, die sich von menschlichen Tränen ernährt, also die braucht, um ihren Zyklus zu durchlaufen, um gesund zu leben. Und das stimmt nicht ganz, dass es das wirklich gibt, aber es gibt schon Schmetterlingsarten, die Tränen saugen aus verschiedensten Gründen, meistens nicht beim Menschen, weil dort, wo die leben, nicht so viele Menschen sind, sondern mehr andere große Säugetiere, aber trotzdem sitzen die an deren Augen. Und das war schon was ganz konkret, das mir untergekommen ist, eigentlich beim wissenschaftlichen Arbeiten und wo ich mir gedacht habe, das ist doch irrsinnig poetisch, faszinierend.
Ja.
Ich denke, das ist eben auch, ich war jetzt als Wissenschaftlerin, hatte ich gleichzeitig, denke ich, auch diesen poetischen Blick und das ist mir auch nicht immer, also ich glaube, dafür habe ich auch nicht immer nur Komplimente bekommen oder Bewunderung von den Kolleginnen und Kollegen, weil sie vielleicht das auch fanden, dass es irgendwie hindert oder dass es unwissenschaftlich sei. Aber ich finde halt auch sehr seltsam, dass wir immer noch so tun in der Naturwissenschaft, als wären wir nicht Menschen, die unseren Alltag haben und unsere totale Subjektivität. Mhm. Natürlich suchen wir Objektivität in der Wissenschaft, das ist schon gut, aber ich finde, genau deswegen muss dir klar sein, ich bin ein Mensch, der jetzt lebt und der total beeinflusst ist von dem, was mir alles widerfährt, wie die Gesellschaft ist und für was ich auch offen bin, überhaupt zu sehen. Mhm. Und ich finde zum Beispiel schon sehr auffallend und spannend in der Evolutionsbiologie, dass es noch, als ich meine Arbeit abgeschlossen habe, 2003, da war es sehr kontroversiell, ob tatsächlich es sein kann, dass durch Hybridisierung neue Arten entstehen. Ich habe das für die sardische Schmetterlingsart, ich habe das vorgeschlagen oder ich habe gesagt, das ist die Erklärung für das Muster, das ich sehe in der Natur. Und viele Kollegen haben gesagt, nein, das gibt es nicht. Artbildung gibt es nur, wenn es eine geografische Trennung gibt, wenn die sich nicht mehr miteinander verpaaren können und so weiter. Und mittlerweile ist das wirklich ganz anders geworden. Mhm. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass die Gesellschaft anders geworden ist, dass wir nicht mehr so binär denken. Mhm. Und sowas finde ich sehr, sehr spannend. Das interessiert mich total, also auch Wissenschaftsgeschichte.
Ja, das ist eh auch schon sehr schön übergeleitet von der nächsten Frage, die ich im Kopf habe, nämlich auch, was glaubst du, was sind so die größten, die herausforderndsten Themenbereiche, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst, also ich denke, unsere Welt, so wie sie sich zurzeit darstellt, einerseits ist sie wahnsinnig interessant, wir haben einen wahnsinnigen Informationsboost, aber wir haben auch einen wahnsinnigen Informationsüberschuss. Wie geht man damit, also welche Themen findest du, sind am spannendsten zu bearbeiten zurzeit, als jetzt aus deiner Sicht als Autorin, aber natürlich mit einem gewissen Blick vielleicht auch auf die Wissenschaften und jetzt in dem Fall nicht nur die Biologie, sondern allgemein. Was findest du, wo müsste man dann andocken? Ich habe nämlich so selbst das Gefühl, dass wir zurzeit in einer Welt leben, in der wir gerade als Künstlerinnen, Künstler, Autorinnen auch speziell und Autoren eigentlich extrem viel zu tun haben, weil wir Dinge neu definieren müssen, vollkommen neu definieren müssen, ohne Scheu unsere eigenen liebgewonnenen, über Jahrzehnte angewachsenen Ansichten, Meinungen, Urteile vollkommen zu hinterfragen, weil ich glaube, solange wir mit den Urteilen der Vergangenheit leben, mit den Ansichten der Vergangenheit, mit unserer Begrifflichkeit, ob es aus der Philosophie ist, ob es aus der Literatur ist, solange werden wir nicht weiterkommen, wenn wir wirkliche Antworten auf diesen Irrsinn, der zurzeit gesellschaftspolitisch abläuft und der die Welt aufgrund vieler, vieler Dinge so umtreibt, wenn wir da nicht wirklich anfangen, wirklich vollkommen neu zu definieren. Und wer, wenn nicht Autorinnen und Autoren, können neu definieren? Und natürlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn es darum geht, aufzuzeigen, schaut's mal, so schaut die Entwicklung aus. Wo siehst du das?
Da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Also einerseits auch das, dass ich finde, gerade für Dichterinnen, die sich ganz intensiv mit der Sprache, mit den Wörtern und ihren Beziehungen zueinander auseinandersetzen, also das ist eine große Aufgabe. Mhm. Und das ist auch was, das mich momentan sehr beschäftigt, wo ich jetzt auch etwas gemacht habe für die Klimabiennale, die in den nächsten Tagen dann eröffnet werden wird in Wien. Und also eigentlich, wie du auch gesagt hast, wie unser Denken besteht ja doch, weil wir Sprachwesen sind, besteht ja aus Sprache, das ist ja auch nichts Neues. Aber wir sind, finde ich, oft zu sehr in diesem, wie wir immer über Sachen geredet haben. Und ich glaube, das behindert uns auch. Und da interessiert es mich sehr, das wirklich aufzumachen. Mhm. Auch für mich, und dann entdecke ich eigentlich was. Also das sehe ich auch plötzlich dann, dass sich mir was erschließt, das ich vorher nicht denken konnte, weil ich was anderes mache, weil ich was anders formuliere, weil ich zum Beispiel nur so ein Wort Klimaschutz mir anschaue und mir denke, ja, was ist eigentlich Klima? Klima ist eigentlich ein Wetter, Klima ist eine Temperatur, Klima ist eigentlich etwas, also eine Temperatur über eine Durchschnittstemperatur über eine längere Zeit, aber es ist irgendwie im Grunde eine Situation. Wollen wir jetzt eine Situation schützen? Mhm. Klima hat sich immer geändert. Also solche vielen, vielen Gedanken habe ich dann, und dann kann aus dem schon ein Gedicht oder ein Text entstehen, wo dann der jetzt auch nicht so ungewöhnliche Gedanke entsteht, dass es eigentlich darum geht, ja, uns geht es darum, uns selbst zu schützen. Das wird aber nie gesagt. Mhm. Ja. Und wenn du es so formulierst, wirkt es einfach schon ganz, ganz anders. Ja. Und in der Wissenschaft sehe ich, dass wir in den, also gerade in den Naturwissenschaften, es gibt diesen unglaublichen, also diese unglaublichen, diese technische Entwicklung, das ist so rasend schnell gegangen, denke ich, wie nie vorher. Also was ich gelernt habe, als ich studiert habe und auch als ich promoviert habe, technisch, das kann ich alles wegschmeißen, das brauche ich gar nicht mehr. Und das war, glaube ich, vorher noch nie so sehr. Eben durch die, jetzt würde ich, wenn ich so Sachen machen würde, würde ich für all diese Individuen Genomuntersuchungen machen. Also würde ich für all das gesamte Genom entschlüsseln für die Schmetterlinge und so. Mhm. Das ist irgendwie gigantisch, dass wir das plötzlich können innerhalb von 10, 20 Jahren. Und ich denke, bald wird es so sein, dass wir mit unseren mobilen Geräten, mit unseren klugen Telefonen da herumgehen, und dann können wir, also jetzt können wir schon sehr gut Vögel identifizieren anhand ihrer Stimme mit Hilfe dieser Geräte. Aber wir werden, denke ich, dann DNA-Analysen machen können, wenn wir wollen, in ein paar Jahren. Und dann wissen wir halt, was das alles ist. Und da sehe ich schon auch eine Möglichkeit, dass wir dem allen wieder näher kommen. Mhm. Während ich andererseits schon auch sehe, dass ich eigentlich in der Biologie, was mir persönlich nicht so gefällt, also das entwickelt sich so, dass sich die Leute kaum mehr wirklich die organismische Biologie, also die Organismen anschauen, wirklich rausgehen, Jahre mit Schmetterlingen verbringen, wie ich es gemacht habe. Das klingt so altmodisch, aber es ist schon was, also ich finde das enorm wichtig für Menschen, weil du dann doch das Gefühl dafür kriegst, und das kriegst du nicht, wenn du Datenmassen anschaust. Ja. Irgendwie, du wirst mehr Schmetterling, wenn du wirklich mit denen Zeit verbringst. Und ich glaube, das ist doch wichtig, das zu sein für Ökologen, um sie wirklich zu verstehen und auch zu verstehen, was sie brauchen oder was sie uns geben können. Mhm. Oder vielleicht auch einfach sie nur zu bewundern oder auch sie zu denken, dass sie dir auf die Nerven gehen oder dass dir diese ganzen anderen Insekten auf die Nerven gehen, die dir um dich herum suchen. Aber dieses wirklich in der Welt sein und da, also nicht so abgekoppelt zu sein. Also dass nicht nur unser Kontakt zu anderen Lebewesen nur daraus besteht, dass wir sie essen, obwohl das auch wichtig ist. Und ich, also in dem Sinn hoffe ich auch, dass es so bleibt und dass wir das nicht alles total industriell machen werden, weil ich denke, das ist wichtig für uns, für unsere, auch um unsere Identität als Mensch zu haben. Schön.
Kommen wir vielleicht jetzt zum Abschluss zu deinem aktuellen Roman Sonnenspiel. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Der ist jetzt in Leikam Verlag erschienen, 2026.
Spontan sage ich jetzt, es gibt eine Parallele zu dem Roman, von dem ich vorher erzählt habe, mit den Schmetterlingen. Der heißt Das Paradies des Dr. Caspari, wo diese Schmetterlingsart erfunden, also wo ich die erfunden habe, aber der Dr. Caspari erforscht sie. Und es gibt in dem neuen Roman gibt es eine Pflanzenart, die er beschrieben hat, der Dr. Caspari. Mhm. Also das verbindet sie. Das Buch spielt in Italien. Das ist das eigentlich mein erster Roman, der wirklich nur in Italien spielt. Das war für mich beim Schreiben irgendwie sehr interessant, wie ich damit umgehe, dass ich mir eigentlich ja vor, also dass es in Wirklichkeit die Figuren sprechen Italienisch, aber ich bin trotzdem, ich veröffentliche im Leikam Verlag und es muss ein deutsches Buch, ein deutschsprachiges Buch werden. Wie gehe ich damit um? Das fand ich auch, fand ich spannend. Und dass es zwei, es gibt, das habe ich auch noch nie vorher so gemacht, in dem Sinn ist es doch wieder ganz anders als das davor. Es gibt zwei Stimmen, die sich abwechseln. Das war so mein, was ich mir vorgenommen hatte. Ja. Also auch formal. Im Grunde ist es formal sehr streng, obwohl es gar nicht so wirkt.
Das hat mir auch gut gefallen, diese klare, abwechselnde Situation. Also um kurz ein bisschen was zum Roman auch zu sagen. Es geht um zwei Frauen, eine Journalistin, Stella, und eine Näherin, die in Süditalien lebt, Loredana Satoru. Es ist eine relativ absurde Geschichte auch ein bisschen, weil die eine sperrt die andere kurzzeitig in ihre Speisekammer ein und danach nähern sie sich an. Und eigentlich, so wie ich es gelesen habe, liest man mit diesen beiden Figuren auch immer, vielleicht einerseits ist da diese Journalistin, die etwas ein wenig Mondänes hat, vielleicht eher die Vorstellung einer modernen Frau, selbstbestimmten Frau, wohingegen die andere noch relativ stark einerseits in alte patriarchale Strukturen ein wenig so verwoben ist, aber auch eine sehr starke, eine sehr freie Frau. Und die nähern sich einerseits einander an, und über diese beiden Figuren wird dann halt immer auch, und das habe ich so schön gefunden, das ist jetzt etwas, das kann man nicht nacherzählen, praktisch fast jedes Kapitel hat so kleine Erzählungen, die fast so funktionieren wie in einem Gedicht, die einen spezifischen Blick auf eine kleinere oder auch größere Sache werfen. Das habe ich eigentlich so schön gefunden. Und eines, das ich mir dann auch aufgeschrieben hat, einen Satz, den ich schön gefunden habe, vor allem auch, weil er mich sehr interessiert, da steht: Ein Schutzschild gegen verletzende Informationssplitter wäre gut, eine kugelsichere Weste für die Psyche. Das kommt kurz vor, dann wird so über vielleicht eine Seite variiert, den Gedanken nachgegangen, und dann geht schon wieder mit etwas anderem weiter. Aber ich habe in dem auch gesehen, du denkst auch viel über das nach, wie wir da heute so leben, wie sehr jetzt praktisch über soziale Medien dieser Informationswust daherkommt, gegen den man sich nicht wehren kann. Du beschreibst das auch, dass es eigentlich einen Schutz dagegen bräuchte. Und in weiterer Folge wird aber auch beschrieben, dass das ja auch alles sehr fiktional manchmal ist. Das heißt, dass diese Informationen, die wir bekommen, im Übrigen steht ja auch die eine Protagonistin, die Stella, ein wenig für diese Informationswelt, auch in der Art und Weise, wie sie dann über die andere berichten will und sie ja dann im Endeffekt vielleicht auch ein wenig damit ausbeuten will. Anfänglich, es entwickelt sich dann anders. Und mich interessiert bei dem ausgehend diese Diskrepanz zwischen fiktiver Welt einerseits, die wir so ernst nehmen. Alles, was auf Facebook steht oder Instagram oder wie auch immer die Kanäle heißen, ist für uns eigentlich Realität, obwohl wir uns eigentlich vor Augen führen sollten, es ist Fiktion. Und da steckt für mich sehr viel an Erklärung drinnen für bestimmte Situationen, in denen wir uns heute befinden, wo wir nicht mehr wissen, was da überhaupt abgeht, an surrealen Dingen rundherum. Siehst du es so ähnlich?
Ja, Jürgen, genial, wie du über mein Buch sprichst.
Ja, na, das war diese eine Ding, wo ich gedacht habe, ja, cool. Also,
ja. Ja, das bestätigt das, dass ich ja schon sehr stark finde, das Buch macht auch der Leser und die Leserin, was du darin liest. Natürlich ist es eben was ich öffne, ein Textraum, aber du bringst deine eigenen Gedanken auch mit. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich dir das auch erlaube. Also über das denke ich sehr viel nach, dass genug Platz sein muss, soll im Buch. Also ich will den Lesern nicht so von Anfang an würgen und zwingen.
Ja, aber das bewirken ja diese kleinen, also das hat mich dann als erstes, da war ich zum ersten Mal so verwundert, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt so ganz nebenbei eingestrickt, so ein viele Überlegungen in wenigen Zeilen auf nur einer Seite in Bezug auf dieses Thema. Und das hat ja auch was mit dem Rest zu tun, und dann geht's wieder weiter. Und ja, da wollte ich jetzt auch weg von deinem Roman dich fragen, ob du dich mit sowas auch beschäftigst, mit diesen Fragen, wo du dir dann denkst, ja, wie kann man eben, um zu einer Frage noch vorher zurückzukommen, wie können wir etwas neu benennen, nämlich, wie können wir neue Worte finden, um die Wirklichkeit, in der wir heute leben, sozusagen neu zu fassen und neu zu benennen und vielleicht besser zu verstehen.
Ja, genau. Und wie können wir dem, wo ich das Gefühl habe, und das ist nicht, und wir haben alle kollektiv das Gefühl, also ich versuche mich immer wieder wirklich absichtlich auszuklinken daraus, zum Beispiel in dem, dass ich einfach keinen Instagram-Account habe, obwohl mir vorkommt, es vergehen keine zwei Tage, wo mir nicht jemand sagt, du musst unbedingt einen haben. Also dieses, wo ich schon das auch merke in meiner Umgebung, dass die Leute da sich auch verlieren und oft wirklich dann, genau wie du gesagt hast, sie glauben, das ist wirklich Information, es ist aber dann nicht wirklich Information, also das kann ich dann nur bei Themen wirklich beurteilen, wo ich mich gut auskenne. Aber da merke ich es echt, dass es auch so ist bei wissenschaftlichen Sachen, da fehlt dann total das Detail und die Tiefe, die aber total essentiell ist. Und dass wir absurderweise jetzt plötzlich sagen, global, wir nehmen alles nur mehr von einer Firma, weil das ist ja eigentlich eine Firma. Und dann sagen Leute, wenn ich was nicht weiß, ja, wieso weißt du das nicht? Das stand eh auf Instagram. Also jetzt, was Veranstaltungen oder so betrifft, das finde ich absurd. Also es gibt doch was anderes, es gibt doch den Falter, also es gibt doch den Standard, es gibt Zeitungen, da kann das doch stehen. Also in dem Sinn, dass diese Vielfalt erhalten bleibt und schon auch, wie wir darüber sprechen. Und ich finde eigentlich, meine Sprache passt nicht so gut in so ganz, also einerseits ist es knapp, aber andererseits passt es nicht so gut in so kurze Formate. Aber ich finde auch, wir Menschen passen da nicht so rein. Also ich suche eigentlich nach was anderem, nach etwas Neuem, das dann nicht eine Firma ist. Weil eigentlich ist es genial, dass wir das jetzt haben. Also, dass wir das, was wir ja wollen, so wie wir sind, wie ich uns auch sehe jetzt als Wesen, wir sind Kommunikationswesen und wir können uns jetzt, wir haben uns jetzt unglaublich verbunden und das ist auch genial eigentlich.
Ja, bei mir ist es so, die Firmen, klar, die gibt es, die existieren, aber was es halt auch gibt, ist diese neue Technologie. Und es gab immer in der Geschichte der Menschheit neue Technologien und Menschheit musste fast immer erst lernen, damit umzugehen. Als Technologie finde ich sie nutzvoll, weil eigentlich nichts kann nützlicher sein als ein Tool, wo alle Menschen auf dieser Welt miteinander kommunizieren können. Das wäre ja fast die Verwirklichung einer Demokratie sozusagen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie sehr alles durcheinander kommt. Und dadurch und wie sehr die Menschen offenbar nicht fähig sind, diese Tools richtig zu nutzen. Und eben diese Verwirrung von Fiktion und Wirklichkeit und Realität ist eine, die mich beschäftigt. Und deshalb habe ich es auch erwähnt und deshalb habe ich es auch in diesen Abschnitten bei dir auch gelesen.
Was du da sagst mit der Demokratie, das ist mir vorher kurz eingefallen, ich habe es dann nicht gesagt, also momentan arbeite ich gerade an einem Text, der im Dialog mit einer anderen Autorin aus Sardinien entsteht, genau zu dem Thema, was kann Literatur für die Demokratie, ich meine, das ist ein Riesenthema, aber das ist wirklich, was mich sehr beschäftigt und ja.
Ja, also eigentlich genau in diese Richtung. Ich frage mich zum Beispiel, was könnte eine digitale Aufklärung sein? Weil ich glaube, es besteht die Notwendigkeit, da genau wiederum zu beschreiben, was passiert da? Unsere Welt verändert sich komplett und wir brauchen eine Art digitale Aufklärung in Bezug auf die Wahrnehmung dieser Welt sozusagen. Also wie sehr ist all das, was wir über fiktive Welten, über diese Kommunikationskanäle, die schlussendlich fiktiv sind, lernen. Wir empören uns über etwas, das oft gar nicht existiert. Und in der Empörung geht das so lang weiter, bis ein, ich übertreibe jetzt, aber eigentlich auch nicht, bis ein realer Krieg entsteht. Ja? So, und das sind so Fragen, die mich da interessieren und da steche ich einerseits gern rein, da denke ich andererseits auch sehr, sehr gerne nach in unterschiedlichsten Formaten, die ich auch selber mache.
Ist es nicht da auch interessant, dann, also ich habe dann das Gefühl, dass gerade dadurch, weil wir scheinbar so verbunden sind, sich sehr viele auch gerade sehr einsam fühlen da drinnen oder sich irgendwie fast verlieren, obwohl wir diese Kollektive haben. Aber irgendwie ist es dann ja so, dass Demokratie heißt ja für mich nicht, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir alle in unserer Einzigartigkeit wahrnehmen, dass jede und jeder so sein darf und das machen darf und wir wirklich ein tiefes Interesse haben für jeden und jede. Und das ist das, wo wir, glaube ich, gerade so balancieren, auch in dieser digitalen Welt. Ja. Und das ist das dann, was du sagst,
auch, mit der Aufklärung, auch genau. Dass wir und das auch, brauchen. Ja, ja, und auch um die Diskrepanz zwischen dieser wahrgenommenen fiktiven Welt, die uns so real erscheint, und unserer realen Welt, so wie du sie beschreibst und wie wir sie nur fest, also tatsächlich erfahren können, wenn wir rausgehen, wenn wir die Schmetterlinge sehen, wenn wir die Natur empfinden, da ist ein Gap, da ist eine Spalt. Ein Spalt, der kein Problem ist, solange die Menschen als solchen erkennen. Aber wenn sie nicht mehr erkennen und wo dieser Spalt verschwindet und die fiktive Welt und die reale Welt ineinander, wenn wir über Kinder reden beispielsweise, wissen wir, wir sollten vielleicht aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr auf Instagram etc. herumtreiben, weil die Filter ihnen ein Bild von sich selbst vermitteln, das in der Realität so nicht existiert. Aber ich glaube, wir alle schauen uns diese Meldungen tagtäglich an und haben unsere Feeds und was auch immer und sehen auch das alles nur gefiltert durch vollkommen künstliche Filter, glauben aber, das ist die reale Welt. Und wie auch immer das dann weitergeht, die Auswirkungen sehen wir gerade auf der gesellschaftspolitischen Ebene, so sehe ich es ein bisschen. Und da denke ich, da will ich beschreiben, da will ich erzählen, da will ich Essays schreiben etc. Das ist das, was ich da mache in dem Bereich. Vielleicht zum Schluss noch die letzte Frage oder auch der letzte Punkt. Du machst ja auch im Juni eine SFD-Klasse. Kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen, was du da machst, worum es da gehen wird in dieser Klasse etc.?
Die Klasse heißt Ameisenklasse und der Name ist ein bisschen eigentlich im Gespräch mit Nicolas Mahler fast im Scherz entstanden. Also ich habe schon davon erzählt, dass mich das interessiert. Ameisen sind auch so soziale Wesen. Manches können sie aber im Sozialen dann so richtig besser als wir und wie sie kommunizieren und die Ameisensprache und so. Und dann hat er gesagt, machst du eine Ameisenklasse. Und in der Klasse geht es nicht unbedingt darum, dass wir uns in Ameisen verwandeln. Es geht aber darum, um die Suche nach anderen Sprachen oder auch um die Beschreibung anderer Sprachen. Mhm. Und mein Vorhaben und mein Wunsch ist schon noch, dass wir wirklich rausgehen und Ameisen begegnen. Mhm. Und auch was erfahren über, wie Ameisen kommunizieren. Aber nicht nur Ameisen, sondern andere Lebewesen, die sprechen. Und wie die vielleicht Gedichte machen würden.
Aus einer gewissen Perspektive erscheint einem die Menschheit auch wie Ameisen, oder?
Ja.
Ist nur hoch genug.
Ja, und das ist, wo ich manchmal dann auch mit mir selber lachen muss oder mich amüsiere, wenn ich mir halt denke, ich hoffe, dass wir uns überschätzen. Und also wenn wir dann weiter, wenn ich uns von weiter weg anschaue. Oder wie jetzt gerade machen wir was sehr Tolles. Also gerade unlängst sind 4 Menschen hinterm Mond entlang geflogen. Und sowas, also das begeistert mich eigentlich, weil diese Menschlein sind dann so klein und sie sind die einzigen dann überhaupt auf der Welt, die dann gerade, wie sie hinterm Mond waren, die unerreichbar waren, wirklich total unerreichbar. 20 Minuten lang konnten die nicht mit irgendjemandem auf der Erde sprechen und sie waren nur allein zu viert. Da würde ich eigentlich gerne wissen, wie war das für sie? Und jetzt sind sie wieder da, wo wir Kontakt haben. Und gleichzeitig, also sie sind doch so total fragil und sind dort und seit langer Zeit macht das einmal wieder jemand, also und jetzt sogar eben hinter dem Mond, nicht nur auf dem Mond. Finde ich gleichzeitig sehr poetisch und da denke ich mir, da würde ich mir auch wünschen, dass wir auf sowas doch mehr hinschauen, egal wer das gemacht hat und wer die dahin geschickt hat. Also was uns das sagt über uns.
Gut. Ja. Vielen Dank für das sehr schöne und anregende Gespräch. Ich wünsche dir und auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause alles Gute und einen schönen Frühlingsbeginn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.